タタラタタタラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber auch diese Woche stelle ich dir ein paar Fragen dazu.
Wunderbar.
Und ich bekomme wahrscheinlich auch gute Antworten diesmal.
Schauen wir mal, wie es wird.
Weil ich freue mich irgendwie auf die Folge schon. Ja, die wird cool.
Schauen wir mal. Genau.
Weil, so wie ich das verstanden habe, du musst mich aufklären, wenn ich es falsch verstanden habe. Aber wir sind heute unterwegs in der Popkultur. Mehr als in der Archäologie. Eine Mischung davon auf jeden Fall. Eine gute, gesunde Mischung. Und wir schauen uns heute mal an, wie Archäologen in der Popkultur dargestellt werden. Ist das wahr?
Genau.
Okay, gut. Weil man hat ja ein ganz bestimmtes Bild von Archäologen, wenn man keine kennt. Richtig?
Man hat auch ein Bild von Archäologen, wenn man welche kennt. Und das muss nicht unbedingt der Realität entsprechen.
Nicht?
Na.
Ich hätte eher geschätzt, wenn man jemanden kennt, so wie ich kenne dich, hat man ein bestimmtes Bild davon, wie der Arbeitsablauf so ist.
Ja, aber das sagst du jetzt so leicht auch dahin, weil du jetzt schon sehr viel über meine Arbeit erfahren hast.
Ja, ich weiß immer, du hast einen Hut dabei und eine Peitsche mindestens.
Aha, ja.
Du laufst viel und kletterst viel.
Ja.
Und manchmal hast du Mittagspause.
Na, hoffentlich habe ich manchmal Mittagspause.
Habe ich gehört.
Ja, ja, also ja. Das mit der Mittagspause stimmt, ja.
Cool. Check. Eine Sache war richtig.
Laufen, ja. Auf der letzten Grabung bin ich sehr viel zwischen den Schnitten herumgelaufen.
Ja, okay.
Und auch ein bisschen geklettert aus dem einen Schnitt raus und in den nächsten rein, ja.
Ja.
Das mit dem Hut, ja, wenn es sehr viel Sonnen scheint, habe ich ein Kapperl auf.
Sag ich ja.
Das mit der Peitsche eher nicht.
Die brauchst du aber.
Na, wieso? Ich bin nicht Grabungsleiter.
Deine Kollegen werden sich gerade sehr freuen, oder? Also die brauchst du nicht. Nein, aber womit bekämpfst du denn das Böse?
Womit bekämpfe ich das Böse? Mit meinen bösen Blicken.
Das reicht. Sehr gut. Wer braucht schon eine Waffe,
und wenn man mit, den Blick und mit hat? Mit schlechten Noten in der Prüfung hat. Na, weil du eben Hut und Peitsche schon erwähnt hast, es gibt so diese Klischees, die man hat von Archäologen und Archäologinnen. Vor allem bei Archäologen ist es wirklich Hut und Peitsche.
Ja.
Das verdanken wir ja dem Indiana Jones, dieser Filmfigur der 1980er Jahre.
Definitiv. Bevor du weitermachst, wir reden gleich über den Indie, kein Problem. Mhm. Wahrscheinlich ist auch vielen Zuhörern und Zuhörerinnen aufgefallen, dass unser Jingle so ein bisschen danach klingt. Ein bisschen, aber nicht ganz. Und das war genau das Assignment an den Markus, was ich sehr schön finde, dass er da so geschafft hat, dass wir kein Copyright von Disney bekommen oder Probleme damit. Aber dass es doch ein bisschen in die Richtung klingt. Und das finde ich sehr schön, das wollte ich nur kurz erwähnt haben.
Das stimmt. Der Komponist John Williams von diesem Thema von Indiana Jones, der eigentlich Raiders March heißt.
Raiders March heißt, okay.
Also Räubermarsch eigentlich, weil der erste Indiana Jones Film heißt ja Raiders of the Lost Ark, also Jäger des verlorenen Schatzes genannt, oder Räuber des verlorenen Schatzes. Dieser John Williams hat ja selber auch bei sehr vielen von seinen Kompositionen Stücke hergenommen aus der klassischen Musik und die verfremdet. Also zum Beispiel das Thema von Star Wars, das ja auch von ihm ist.
Voll.
Das ist eigentlich abgekupfert von Holst und dem Planeten.
Ah ja.
Aus den 1910er Jahren. Also
da eine kleine Trivia, falls das irgendwo vorkommt bei einem Quiz oder so.
Aber Indie, wie du ihn schon erwähnt hast. Wir haben ja vor einiger Zeit einmal den ersten Film gemeinsam angeschaut. Du hast ihn nicht gekannt.
Zu meiner Scham, ja. Asche über mein Haupt.
Ja, wobei.
So. Aber ich habe ihn nicht gekannt. Aber es gefällt mir so gut. Das Franchise ist wirklich lustig zum Anschauen.
Das Franchise ist extrem gut gemacht.
Ja. Und der Herr Ford ist.
Und Harrison Ford ist, also zumindest in den ersten drei Filmen, wo er noch jung und knackig ist, funktioniert er wunderbar. Also den vierten Teil, den gibt es ja nicht wirklich.
Da hast wirst du gesagt, ja.
Du wirst kaum einen Fan finden, der sagt, der vierte ist wirklich da, weil er so dermaßen schlecht ist. Und natürlich mit über 20 Jahren Abstand. Weil der erste Indiana Jones Film ist ja schon 1981 rausgekommen.
Mhm.
Und das ist kurz nach Star Wars, also kurz nachdem Harrison Ford als Han Solo gecastet worden ist, ist er dann von George Lucas und Steven Spielberg, beziehungsweise Philip Kaufman, der war der dritte Entwickler von Indiana Jones, für diese Rolle des Abenteuerarchäologen unter Anführungszeichen gecastet worden.
Nein, 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 nicht gecastet, typecastet.
Typecastet, okay.
Ja.
Okay.
Weil er ist der freche Held.
Das ist, komplett.
Das ist der Harrison Ford, er ist nichts anderes, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Und die Rolle passt da wunderbar zu ihm.
Ja.
Das ganze Genre, das nennt man ja Adventure Fantasy, weil es ist ein klassischer Abenteuerfilm mit den exotischen Schauplätzen, sei es mit dem Dschungel, sei es mit der Wüste in Ägypten. Aber du hast so diese Fantasy-Elemente mit diesem esoterisch-okkulten, das die Nazis da machen, dann mit dem, was aus der Bundeslade dann eigentlich rauskommt.
Mhm.
Das heißt, das ist eigentlich ein komplett eigenes Genre.
Die Artefakte haben meistens irgendein bisschen
was Religiöses was, oder Okkultes an sich. Also genau. Einerseits ja eben die Bundeslade im Ersten, die ja Covenant of the Ark, im Original heißt das, Raiders of the Lost Ark. Und im dritten Teil ist es ja der Heilige Gral. Im zweiten Teil sind's ja, ist er ja in einem anderen Setting, da ist er ja in Indien unterwegs und da sind es Anhänger der Göttin Kali, aber das ist auch wieder ein bisschen was Göttliches dann. Das im vierten, das ist, sind diese Außerirdischen, das ist einfach nett zum Anschauen.
Das sind ernsthaft? Ich habe den nicht gesehen, den vierten.
Ja, das ist eine außerirdische Geschichte.
Oh je. Also Alien, aber auf.
Auf noch schlechter.
Auf schlecht, okay.
Auf wirklich schlecht. Aber. Wie wir schon mit Hut und Peitsche festgestellt haben, es gibt so diese ikonischen Elemente, oder sagen wir mal so, woran man die Ikonografie des Indiana Jones erkennt.
Die Ikonografie des Indiana Jones, das finde ich gut. Ja, woran erkennt man ihn bitte?
Eben an seinem Hut, am Fedora, dann an der Peitsche. Und er hat dann noch eine Umhängetasche und eine Lederjacke.
Und in Brauntönen.
In Brauntönen.
Gehalten, so beige-braun, diese Sachen. Kurzer Einwurf dazu. Den Begriff Cottagecore, kennst du den? Es gibt dazu ja verschiedene andere Ästhetiken, die Leute gern hernehmen. Manchmal, es ist in die Art in Richtung Cosplay, aber manche sind so kreativ, die entwickeln dann eigene Version von diesem Cosplay. Das heißt, sie zum Beispiel im Indiana Jones Stil. Das heißt so,
okay.
Ja. Also so wirklich mit Leder und braunen Stiefeln und seiner Umhängetasche. Adventure Co. heißt es dann. Und das finde ich sehr nett.
Von Adventure Fantasy eigentlich sehr lustig. Das habe ich nicht gewusst. Sehr nett.
Fun Fact.
Wirklich Fun Fact. Und das führt dann gleich zu unseren beiden Artefakten von heute. Das ist eben der Fedora und die Peitsche. Und die seht ihr auch auf dem Foto. Und ich muss dazu sagen, die beiden Objekte befinden sich nämlich in meinem Besitz.
Naja,
das sind meine Artefakte.
Ja, hoffentlich.
Weil ich die bei einem Gewinnspiel 2008 gewonnen habe, wie der eigentlich vierte Teil, der ja nicht rausgekommen ist, aber dann doch rausgekommen ist, im Kino erschienen ist. Und das hat auf der Uncut-Seite, das ist eine Grazer Kinoseite, ein Gewinnspiel gegeben. Ich habe dabei gewonnen, habe mir das ausgesucht und dann abgeholt.
Ich habe dort noch nie was gewonnen, voll gut.
Ich gewinne regelmäßig. Aber ich mache regelmäßig mit.
Okay. War gut.
Und das ist wirklich Original-Franchise Fedora. Nur leider, er ist large, das heißt, er ist mir zu groß, er passt mir nicht wirklich so gut.
No, das heißt, du kannst ihn nie wirklich anziehen.
Ich kann ihn nicht wirklich aufsetzen, außer ich weiß nicht, mache mal einen Afro-Look oben, dass die Haare fülliger werden.
Könnte sie ausgehen.
Könnt ihr probieren. Und die Peitsche.
Oder auf den Pferdeschwanz drauf.
Ja, habe ich auch probiert, aber es hält halt nicht wirklich. Nein, also muss wirklich entweder ausstopfen oder sowas.
Okay.
Und die Peitsche dazu ist halt diese klassische Tier-Tompteur-Peitsche.
Ja, weil
es gibt ja im dritten Indiana Jones, wie dir erklärt, wie er zu diesen Artefakten oder zu diesen ikonografischen Beigaben kommt. Das ist einerseits, also im dritten Teil am Anfang ist seine Jugendgeschichte und alles ein bisschen kompliziert. Und da wird er unter anderem von anderen Grabräubern verfolgt, kommt in einen Tierkäfig, wo ein Löwe ist, nimmt die Peitsche, knallt mit der Peitsche, verletzt sich da am Kinn, weil Harrison Ford hat ein Grübchen bzw. eine Narbe am Kinn, wird erklärt, warum er das hat.
Sehr gut.
Dann wird er dann später, er schafft es nicht als Junger, was er dann als Erwachsener schafft, aber jedenfalls dieser eine Grabräuber schenkt ihm seinen Hut. Und das ist dann so die Überblendung auch auf den Erwachsenen Indiana Jones in der Folge. Und es wird halt erklärt, warum er die Sachen hat. Und der andere hatte nämlich auch die Lederjacke. Ja.
Mhm.
Also wie er zu seinen Beigaben kommt. Sehr, sehr nette Geschichte. Was Indiana Jones auch immer auszeichnet, ist, dass er sehr humorvoll ist. Er macht sehr viele Scherze. Und dass er eine unglaublich große Angst vor Schlangen hat.
Ja.
Was man im ersten Film schön sieht.
Genau. Was wieder ironisch ist für den Amtrett, der dort im Dschungel unterwegs ist.
Im Dschungel und sonst irgendwo, wo es halt Schlangen gibt.
Mhm.
Man kennt so, konstruiert die Biografie von Indiana Jones, also er wird 1899 geboren in Princeton, sein Vater ist Henry Walton Jones Senior, er ist ja Henry Walton Jones Junior.
Mhm.
Und der wird ja im dritten Teil von Sean Connery gespielt, die Figur kommt ja vor. Indy besucht unter anderem ein fiktives College, das Marshall College, das in Connecticut ist, studiert dort alte Geschichte, Sprachen und Archäologie, macht dann PhD-Abschluss und arbeitet dann auch am Marshall College. Gedreht hat man lustigerweise die Szenen vom Marshall College in Yale.
Passend, sehr Ivy League.
Schon. Er ist zweimal verheiratet, einmal mit der Marianne Ravenwood, die ja im ersten und im vierten Teil vorkommt.
Ja.
Und hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und der Sohn ist ja in diesem schrecklichen vierten Teil der Shia LaBeouf und kommt dann vor. Und es heißt immer, der wird wahrscheinlich dann später die Rolle von Indy übernehmen, weil er der Indy Junior ist und den will keiner sehen.
Weißt du, wieso der Shia LaBeouf mitspielt?
Na.
Weil er sich selbst gesagt hat, just do it.
Also ist er sehr motiviert gewesen, der Shia LaBeouf.
Ja, er hat sich selbst motiviert, ja.
Man, was ich irgendwie verstehen kann, weil wenn man Indiana Jones ist, ist man wirklich eine ikonische Figur in Hollywood und in der Hollywood-Geschichte, weil es gab 2003 ein Ranking des American Film Institutes, wo die größten Filmhelden aller Zeiten aufgeführt worden sind.
Und er war dabei.
Er war dabei.
Sehr gut.
Indiana Jones ist auf Platz 2.
Na?
Ja. Auf Platz 3 ist James Bond.
Wer
könnte dann Platz 1 sein?
Ja, sowas wie Superman.
Na.
Keine typischen Heldenhelden mit Cape.
Na.
Wer anders?
Mhm. Nicht Cape. Definitiv nicht Cape.
Kein Cape, Na. Aber trotzdem heldenhaft.
Mhm.
Obama.
2003?
Mhm. Ah, ups, das geht sich nicht aus.
Aus dem
2003?
Filmhelden.
Filmhelden. Das müsste eigentlich recht offensichtlich sein, aber es fällt mir...
Es ist absolut nicht offensichtlich, weil ich habe mir gedacht so, was?
Hä?
Atticus Finch aus To Kill a Mockingbird.
Ah, ja, die Arme stehen auf den.
Aber er schlagt James Bond.
Spannend.
Von dem her.
Ja, yeah. Ein guter Held.
James Bond hat noch ein größeres Franchise. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil Indiana Jones wirklich so eine mystische Heldenfigur ist, wie man sie von Joseph Campbell kennt in A Hero with a Thousand Faces, wo es um die Mythical Journey des Helden geht, der
Heldenreise.
Genau, der eine Abreise macht, eine Initiation macht, zurückkommt und verschiedene Abenteuer erlebt und das Ganze ein bisschen mit der Unterwelt, wenn man zum Beispiel den ersten Indiana Jones Film hernimmt, wo es eben um die Bundeslade geht, also wirklich ein sehr stark religiös aufgeladenes Artefakt, wo er gegen das absolute Böse kämpft, in dem Fall Nazi-Truppen, dann in die Unterwelt hinabsteigt, diese Quelle der Seelen, wo er ist, und dann mehrmals knapp mit seinem Leben nur davonkommt, aber dann am Ende doch die Welt rettet.
Mhm.
Wobei er eigentlich nur das Glück hat, ja, beim ersten Indiana Jones Film, dass er macht ja eigentlich nichts, er schaut nur einfach nicht hin, deshalb überlebt er.
Naja, und er zieht seinen Hut voll geschickt aus der Ritze.
Aus der Ritze, genau. Damit der Hut,
hast du das gesehen?
Ja, sicher.
Das war schon sehr geschickt.
Das war am Anfang.
Ja, aber ist. Ja, das war nur der Aufbau zum...
Damit er dann später die Welt retten kann.
Genau.
Ja, ja. Na, aber es ist wirklich ein wunderschönes Setting, von den ersten drei Indiana Jones Filmen. Auch der zweite gefällt mir relativ gut mit diesem indischen Setting, was ein bisschen seltsam ist, aber...
Ja.
Aber es hat halt mit...
Hätte auch schief gehen können vom Thema her. In Hollywood kann man ganz ehrlich gestehen.
Vor allem, es kommen dann immer Kinder vor und wenn Kinder vorkommen, kann das komplett schief gehen.
Ja.
Aber mit Archäologie hat es halt nichts zu tun.
Das ist nicht wahr. Ihr habt einen Helden als Er ist der berühmteste Archäologe. Ihr habt einen Helden als Vorzeigefigur.
Ist ja, das aber nicht gut? Was ist das, was er von der Archäologie her macht?
Artefakte sammeln.
Indem er Gräber ausraubt.
Naja, raubt.
Indem er...
Raub? Ist es Raub?
Es ist definitiv Raub.
Dann ist es halt Raub, das ist nicht okay. Ja. Das ist nicht heldenhaft, so gesehen. Und,
er verdient sich ja das Geld damit, dass er dann an der Universität unterrichtet. Okay, das kommt immer wieder vor. Ja, schon, das ist schon Archäologie, auch das Unterrichten, aber das irgendwo im Dschungel herumrennen und einen Sack Sand auf ein Gegengewicht zu legen, damit er die Goldstatue runternehmen kann, ist nicht Archäologie. Muss ich jetzt... Also, nein, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen.
Weißt du nicht? Vielleicht musst du das mal. Vielleicht findest du dich mal gezwungen dazu und du hast eine gute Vorzeigefunktion und weißt jetzt, wie es geht.
Nein, ich glaube, das sind dann eher die Bauforscher, die das machen. Gut, das sind nicht die
Archäologen. Okay, ist in Ordnung. Ja, das gebe ich zu. Okay, das mit dem Raub ist wahrscheinlich nicht okay. Aber so generell als... ikonische Figur. Dolmetscher haben niemanden. So wirklich. Wenn du drüber nachdenkst. Aber Archäologen haben mehrere Leute. Fallen mir schon ein paar Leute an. Unter anderem der Indie, der ist einer der berühmtesten.
Obwohl er den Namen eines Hundes trägt.
Richtig.
Du trägst den Namen eines Hundes. Ja. Das ist eine sehr nette Szene im dritten Teil.
Ja.
Er ist ikonisch. Vorbild würde ich ihn jetzt nicht sehen. Es vielleicht gibt, in seiner Art und Weise, wie er mit den Studierenden umgeht, weil alle so auf ihn stehen.
Naja, fast so wie bei dir, oder?
Ja. Ups. Aber genauso wenig als Vorbild könnte man die andere Archäologiefigur nehmen, die ich noch, oder die du auch kennst, nämlich Lara Croft.
Mhm.
Die Serie heißt ja Tomb Raider, also Grabräuber.
Mhm. Also das ist schon wieder ein Raub, stimmt.
Das ist schon wieder ein Raub.
Aber sie ist auch wieder eine Heldin.
Sie ist definitiv eine Heldin und sie kommt ja aus einer Computerspielserie. Also ursprünglich eine reine Computerspielserie, die inzwischen einem japanischen Publisher gehört, nämlich Square Enix, aber ursprünglich der britischen Firma Eidos Interactive gehört hat, weshalb das Ganze eine britische Entwicklung von Toby Gard war, aus dem... aus den 1990er Jahren bereits.
Ach schau, eine erstens Computerspielfigur, die auch noch eine Dame ist und Archäologin.
Ja.
Oder Abenteurerin oder wie auch immer. Nicht schlecht.
Also 1996 ist das erste Spiel rausgekommen.
Ja.
Mit noch sehr eckigen Polygonen bei der Dame.
Ja.
inzwischen gibt es 19 PC- bzw. Konsolenspiele.
Na, so viele?
Ja. Wow. Es gibt mehrere Comics. Es gibt inzwischen 3 Kinofilme. 2 mit Angelina Jolie. Dann einen neuen mit Alicia Vikander, den ich persönlich gut fand, weil er sehr an die letzten 3 Computerspiele angelehnt war.
Mhm.
Und insgesamt über 60 Millionen verkaufte Spiele weltweit.
Okay.
Das war Stand 2016. Sie ist auch Inhaberin von 6 Guinness World Records. Frag mich nicht, welche es genau sind.
Ist sie das?
Okay. Und hat über 1100 Titelseiten auf Magazinen geschafft gehabt im Juni 2016. Also mehr als jedes Supermodel. Und Sexsymbol ist ja.
Naja.
Der Indie vielleicht auch ein bisschen.
Schon ein bisschen.
Aber sie noch mehr.
Definitiv.
Sie ist ja ursprünglich ganz bewusst als Gegenstück zu den männlichen Computerspielfiguren gesehen worden und als die geschaffen worden, als eine Verbindung zwischen 2 Charakteren, nämlich einerseits der schwedischen Singer-Songwriterin Nina Cherry und der britischen Comicfigur Tank Girl. Und Toby Gard hat die eben zusammengefügt und es funktioniert super. Also eine ist vom Aussehen her und das andere vom Charakter her.
Okay.
Und es gibt so auch so ikonische Ikonografie bei Lara Croft.
Ja.
Sie hat zwar das Aussehen immer wieder geändert, aber man weiß ganz genau, also ursprünglich war es der Zopf oder der Pferdeschwanz.
Definitiv der Zopf, ja, für mich. Also,
ja.
Ja.
Dann ist sie extrem athletisch und reaktionsschnell.
Mhm.
Sie hat ursprünglich als Gewand angehabt ein türkises Tanktop, dann hellbraune Shorts, wadenhohe Stiefel und weiße Stutzen und als Zusatzausrüstung so fingerlose Handschuhe, so Kletterhandschuhe, weil am Anfang musstest du immer sehr viel klettern in den Spielen. Ein Rucksack für die Ausrüstung und ein Gürtel mit 2 Holstern und 2 Pistolen. Und das ist die klassische Ausrüstung mit ihren 2 Pistolen, wo sie dann herumschießt.
Genau, da dann denke ich auch eben, wenn ich an sie denke.
Gab dann noch andere Outfits, Winterausrüstung etc. Und seit 2013 gibt es einen zweiten Reboot von ihr. Ja. Da schaut sie dann anders aus. Da hat sie ja ursprünglich weißes, bauchfreies Top und hellbraune oder schwarze Hemden und Tarnhosen dazu und extrem viele verschiedene Waffen. Zu diesen 2 ursprünglichen Waffen kommen noch andere Pistolen dazu, andere Schusswaffen und auch Pfeil und Bogen, den sie auch als Werkzeug für Brandpfeile bzw. für Seilpfeile einsetzt. Und es gibt eine Kletteraxt, die jetzt zusätzlich noch ist.
Okay. Sie haben es vielleicht eingesehen, dass man nicht weit kommt, nur mit 2 Pistolen oder so.
Ja, sie haben das Gameplay geändert. Das ursprüngliche Gameplay war hauptsächlich Action mit wenig Adventure-Anteil. Und jetzt ist es sehr stark in Rollenspielelemente rein, sehr stark in Adventure. Das heißt, du machst auch mehr Rätsel, du hast auch einen Skilltree für die Fertigkeiten. Also das hat sich sehr stark gewandelt. Und genauso hat sich auch die Hintergrundgeschichte gewandelt. Sie war ursprünglich, es gibt so 3-mal die Ära, Ära 1, Ära 2, Ära 3. Die Ära 1 ist die frühen Spiele, wo sie aus reichem Hause kommt, adlig ist und Abenteurerin wird.
Sie ist adlig?
Sie ist
adlig. Habe ich das irgendwie ignoriert bei den Filmen?
Ja, hast du.
Ha, okay.
Sie ist definitiv adlig. Beim zweiten ist sie dann die Tochter von einem Earl, der Archäologe ist. Die Mutter verschwindet.
Das riesige Haus.
Genau.
Ich erinnere mich, ja.
Und beim dritten sind dann beide Elternteile Archäologen. Die Mutter verschwindet, der Vater bringt sich um und sie kommt in die Obhut von einem ehemaligen Söldner, geht auf das University College in London, lernt dort eine Freundin aus Japan kennen, die Sam Nishimura. Mit der geht sie dann auf diese Expeditionen, die der letzte Film und die 3 Computerspiele sind. Das ist dann sehr stark mit japanischer Mythologie verbunden.
Mhm.
Also das ist dann ganz anders vom Setting her. Aber ihr archäologischer Ansatz ist, dass sie zumindest Archäologie studiert und zumindest einen Bachelor-Abschluss einmal hat.
Besser als nichts.
Besser als nichts.
Sehr gut. Also auch Adventure Time mit Archäologie.
Adventure Time mit Archäologie.
Mhm.
Und sie wird allerdings nicht so stark wie der Indie als Archäologin gesehen, habe ich den Eindruck.
Sondern mehr als der Abenteuer-Aspekt.
Genau.
Ich glaube auch, ja. Weil wenn ich an sie denke, denke ich, ja, mittlerweile schon, wegen dir natürlich. Aber,
an die Schusswaffen wieder.
Aber ich denke nicht sofort an Archäologin.
Mhm.
Oder habe ich nicht, sagen wir so.
Ja.
Stimmt, ja.
Es gibt ja noch andere Archäologenfiguren in der Populärkultur. Also es gibt natürlich immer so wieder in Filmen einzelne Archäologen.
Mhm.
Vor allem so in Horrorfilmen sind entweder Anthropologen oder Archäologen.
Ja.
Die irgendeinen Schaß bauen und deshalb eine große Katastrophe auslösen.
Mhm.
Aber eine der Figuren, die ich sehr gern mag, ist zum Beispiel River Song aus dem Doctor Who-Universum.
Ja.
Über die möchte ich relativ wenig nur sagen, weil das extrem komplex von der Storyline her ist. Ich nicht zu viel spoilern möchte.
Zeitreisen sind nicht so leicht zum Erklären, glaube ich.
Nein, absolut nicht. Aber sie ist von der britischen Schauspielerin Alex Kingston gespielt. Und taucht eigentlich in sehr vielen von den Staffeln der neueren Doctor Whos auf. Also, falls man Doctor Who kennt, unbedingt einmal so auf sie hin anschauen, dass man nur ihren Charakter anschaut, weil ihr Charakter sehr nett sich entwickelt, weil er gegengleich zur Hauptstoryline verläuft, weil sie eben kompliziert in der TARDIS gezeugt wird und deshalb eigentlich eine Zeitreisende ist, obwohl sie keine klassische Zeitreisende ist.
Du versuchst es gerade zu erklären. Wir haben beschlossen, wir versuchen es nicht zu erklären.
Wir versuchen es nicht zu erklären, aber ich kann es nur als Empfehlung angeben, dass man sich das anschaut, Dr. Who, und mit River Song ein bisschen warm wird.
Weißt du welche auswendig?
Sie kommt in mehreren Staffeln vor. Sie beginnt in der Staffel 4, in Folgen 8 und 9, beim 10. Doktor. Und es geht dann eigentlich bis zur Ja, zum 12. Doktor, also bist du Peter Capaldi in der Weihnachtsepisode von 2015, das ist die letzte, wo sie vorkommt.
Sie kommt sogar noch bis zum Capaldi vor.
Ja, yep, das ist das letzte, wo sie dann nicht mehr dann auftaucht.
Hm.
Ja, aber was ja sehr lustig ist zurzeit, es ist ja jetzt ein neuer Kinofilm angelaufen, nämlich Uncharted.
Mhm, bin schon gespannt.
Und Uncharted, der Protagonist ist im Prinzip ja eigentlich auch ein Art archäologisch Schatzjäger, unter Anführungszeichen.
Ich habe ihn mehr als Schatzjäger im Kopf, mhm, aber es kommt vieles von diesen historischen, geschichtlichen, archäologischen Aspekten dabei vor.
Genau, das stimmt. Genau. Und die Verfilmung, also die ursprüngliche Computerspielreihe zwischen 2007 und 2016, ist jetzt eben verfilmt worden. Es gibt auch DC Comics und Tom Holland spielt.
Mhm. Okay, das wusste ich nicht.
Spielt die Hauptrolle, also spielt diesen Nathan Drake.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist. Ich bin so gespannt, ja.
Mark Wahlberg spielt mit, Antonio Banderas spielt mit, hoffentlich als Bösewicht.
Ich habe keine Ahnung, welche Rolle, aber ich hoffe als Bösewicht. Das passt gut.
Und ich glaube, der Film könnte sehr lustig sein, weil der Regisseur ist der Ruben Fleischer und den kennt man über Zombieland.
Na.
Ja.
Das ist zu gut. Wann gehen wir ins Kino?
Ja, bald einmal.
Ich glaube auch. Wenn es nur halb so lustig ist wie Zombieland, dann bin ich voll dabei.
Andere Archäologiefiguren unter Anführungszeichen, ja, ist zum Beispiel der Benjamin Franklin Gates.
Who this?
Das ist Nicolas Cage in der National Treasure-Reihe.
Ah, Entschuldigung, ja, natürlich, ja.
Auch ziemlich schlimm.
Entschuldigung,
natürlich. Schlimm. Muss man aber erwähnen.
Na ja, aber lustig. Zu schauen. Okay, wir sind wieder beim Gladiator.
Schon ein bisschen. Erstens wegen Nicolas Cage und zweitens wegen die legendäre Stadt von Francisco Coronado liegt unter Mount Rushmore.
Ja, danke. Wo sonst?
Jo. Wen ich aber sehr gern mag von diesen Archäologiefiguren ist Indiana Goof. Also einer der zahllosen Vettern von Goofy, mhm, aus den Disney-Comics, der definitiv eine Parodie auf Indiana Jones ist, deshalb nein. Indiana Goof. Also im Englischen heißt er Arizona Goof.
Ah.
Ja.
Das würden wir natürlich nicht kapieren.
Ja.
Im Deutschen, ja.
Wobei, es ist eine Entwicklung von einem italienischen Zeichner namens Bruno Sarda von 1988, also wirklich in der Hochzeit der Indiana Jones Filme gemacht.
Okay.
Taucht im deutschen Raum im lustigen Taschenbuch 144 das erste Mal auf in der Geschichte Die Jäger des verlorenen Tempels.
Das ist lustig, weil ich glaube, ich habe den Film mal so genannt, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie er heißt.
Auch sehr wahrscheinlich, ja. Mhm. Er hat als Beigaben unter Anführungszeichen sein Goofomobil. Das ist ein sehr seltsamer Jeep, der alles Mögliche noch kann.
Ja.
Einen Revolver mit Lakritz-Munition und eine Universalpeitsche.
Was braucht man mehr?
Mhm. Jean-Luc Picard, mhm, ist auch Archäologe. Also der so hat gesehen, zumindest, ja, Archäologie studiert. Als, mhm, Captain der USS Enterprise D kennt man ihn ja eher, also in der TNG, in der Next Generation Star Trek Serie.
Ist er dann Xenoarchäologe streng genommen?
Er ist eigentlich streng genommen der Xenoarchäologe, weil er Archäologie auf fremden Planeten betreibt.
Mhm. Mhm.
Und es gibt ein paar Folgen, wo es eine Rolle spielt, dass er irgendwelche Artefakte sucht, aber, mhm, ist eher selten. Aber
nicht so. Okay.
Und es wird erwähnt, dass er studiert hat.
Mhm. Gut.
Und Alan Quatermain möchte ich noch kurz erwähnen.
Mhm.
Der ist eigentlich strikt genommen nur Großwildjäger und Abenteurer, aber wird immer wieder so als Archäologe, ja, gesehen. Und man könnte ihn auch ein bisschen als Vorläufer für Indiana Jones sehen.
Ach so.
Von dem her, was er für Abenteuer besteht. Also König Salomons Diamanten zum Beispiel.
Mhm.
Oder König Salomons Mine eigentlich, wie es heißt. Das heißt, so ähnliche Sachen wie Indiana Jones sucht er bereits ab dem ersten Buch, das 1885 erschienen ist, von Henry Rider Haggard. Es gibt ein paar schlimme Filmadaptionen mit, mhm, Richard Chamberlain,
mhm,
aus den 1980ern. Mhm. Da spielt auch Sharon Stone mit.
Wieso nicht?
Wieso nicht?
Genau. Wieso nicht?
Aber es gibt eine Wiederbelebung der Figur durch Alan Moore und Kevin O'Neill in der Reihe The League of Extraordinary Gentlemen.
Ja, da kommt, stimmt, da kommt es vor. Mhm.
Da kommt er vor. 1999, die Comics sind gut und dann gibt es 2003 diese schreckliche Verfilmung, leider mit Sean Connery als Alan Quatermain.
Die ist furchtbar, aber irgendwo, weil es so furchtbar ist, wieder lustig. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So dieses, man greift sich auf den Kopf, aber man hat so viel Spaß dabei, sich das anzuschauen.
Ein bisschen schon, aber andererseits sind so seltsame Sachen auch
dabei. Ganz seltsam, furchtbar, aber lustig.
Aber wenn man sich jetzt alle diese Archäologiefiguren ein bisschen genauer anschaut.
Du hast eine nicht erwähnt.
Wen habe ich denn nicht erwähnt?
Du hast sie nicht erwähnt, ich bin sehr enttäuscht.
Wen denn?
Die Evelyn aus der Mumie.
Die ist Bibliothekarin.
Ja, sie ist Bibliothekarin, aber sie möchte Archäologin oder na, wie?
Nein. Ägyptologin werden. Nein, I am librarian and I am proud of what I am.
Das stimmt, das sagt sie.
Aber das sagt die Evelyn Evie Kahneman. Also, sie ist definitiv Librarian. Sie richtet ein unglaubliches Chaos in der Bibliothek von Alexandria an, wo sie ist.
Sie ist keine besonders gute Bibliothekarin, aber sie ist eine tolle Archäoabenteurerin.
Archäoabenteurerin, das habe ich nicht. Ja. Das ist ein super Wort. Das trifft es nämlich so wie Archäobotaniker, Archäoabenteurer.
Ja, sie ist super. Ja, damit wir sie mal erwähnt haben.
Ja, ja, also ich hätte.
Ihr Papa war Ägyptologe, zählt das?
Ja. Passt. Ja, ja. Okay. Dann und sie treffen eine Mumie, den Imhotep, der dann.
Ja.
Ja.
Und der Brandon Fraser ist sehr hübsch.
Und der John Hannah ist cool.
Richtig. Dass wir das mal geklärt haben. Das war wichtig und wissenschaftlich hier.
Ja, ich sag meinen Studenten auch immer in der Lehrveranstaltung, schaut euch die Mumie an, wenn sie noch nicht gesehen hat.
Ja.
Von 1999.
Unbedingt.
Mhm.
Und zwei.
Den zweiten auch noch, vielleicht den dritten dann nicht mehr.
Ist okay.
Da ist die Rachel Weisz nämlich nicht mehr dabei im dritten.
Wir mögen den dritten nicht so gerne.
Wenn ich mir den Indie anschaue, wenn ich mir die Lara anschaue, wenn ich mir die River Song genauer anschaue, da sieht man so Gemeinsamkeiten zwischen den Figuren.
Die Ivy, ja.
Ja, die Ivy eher weniger.
Okay.
obwohl andererseits, sie kämpfen gegen übernatürliche Kräfte zum Teil, also manchmal auch außerirdische Kräfte.
Mhm,
die River Song definitiv, weil das ist ja ein bisschen ein Science-Fiction-Setting.
Mhm.
Es gibt so die Bundeslade beim Indy oder den Kral, dann die Sonnenkönigin Himiko, ist es bei der Lara Croft.
Mhm.
Bei der River Song sind es alle möglichen Science-Fiction-Wesen, die im Doctor Who-Universum vorkommen, von den Daleks über die Cybermen und die Weeping Angels.
Je seltsamer, desto besser, ja.
Das Science-Fiction-Setting macht es bei der River Song natürlich, dass so außerirdische oder übernatürliche Wesen sind. Beim Indy kann man das dadurch erklären, dass seine Gegenspieler die Nazis sind und die Nazis ja immer wieder gern mit Okkultismus in Verbindung gebracht werden.
Und dass sie hinter Mond leben oder so irgendwas immer noch.
Auf der dunklen Seite des Mondes.
Entschuldigung, ja.
Iron Sky, genau.
Richtig, oder sowas, ja.
Weil man ja Heinrich Himmler nachsagt, er hat sehr viel Okkultismus betrieben. Und es gibt ja die Castle Wolfenstein Computerspielserie, wo man gegen die okkulten Nazis kämpft.
Nazi-Zombies, kennst du die?
Nazi-Zombies?
Das gibt's auch.
Ja,
es gibt so einen.
Dötznö.
Nein, das kenne ich nicht. Aber
Doch. Der heißt Dötznö und das sind irgendwelche Leiter von einer Hitten und haben irgendeinen Schatz bei sich und dann kommen diese untoten Nazi-Zombies raus. Gibt sogar, glaube ich, zwei Teile.
Klingt gut. Ja. Entschuldige.
Ja, macht nichts. Bei den Nazis.
Ah ja, genau.
Aber das kommt dann auch dazu, also die Lara hat dieses Übernatürliche, weil die Mutter halt verschwindet und so weiter.
Genau.
Und sie haben alle einen gewissen Weltrettungsauftrag und das ist ein bisschen sowas, was Superhelden auch haben. Das heißt, eigentlich sind die drei ein bisschen Superhelden. Sie haben zwar keine Capes, aber sie haben ikonische Kleidung, an denen du sie erkennst.
Richtig.
Sie haben alle ein gewisses Waffenarsenal, also der Indy mit der Peitsche und der Pistole, die Lara mit ihren Waffen und die River Song hat auch Waffen, was ja im Doctor Who-Universum vor allem den Doktor sehr stört, weil er ja keine Waffen hat, aber sie hat sie trotzdem. Sie haben alle drei einen gewissen akademischen Hintergrund,
okay.
Weil der Indy hat zumindest einen PhD gemacht, die Lara hat zumindest einen Bachelor gemacht und die River Song ist Professorin für Archäologie.
Schau an.
Weil sie ist Professor Song auch dann nochmal genannt.
Gut.
Und alle drei sind aber sehr stark auch für ihren Humor oder ihren Sarkasmus bekannt.
Mhm.
Es gibt so ganz nette Szenen im dritten Teil Indiana Jones, wo sie in den Katakomben unter Venedig sind und dann raufkommen und sind dann am Markusplatz und er meint nur aus dem Kanaldeckel kommen, Venice. Stinkt ja. Nach der Kloake. Die Lara zerlegt einmal ihr Haus und dann kommt der UPS-Bote und sie sagt, I woke up this morning and I just hated everything, als Erklärung.
Mhm. Kommt vor.
Oder die River, die dem Doktor eine Nachricht hinterlässt, die älteste Nachricht des Universums am Kristallfelsen.
Aha.
Also weil sie, wie sie einen Reboot vom Universum machen, schreibt sie rauf, Hello, Sweetie. Und er stellt sie zur Rede und sie sagt, You wouldn't answer your phone.
Gutes Argument.
Gutes Argument. Mhm. Und natürlich alle drei haben's Merchandising. Ohne Ende.
Naja, klar. Ich will nicht Fanatismus sagen, aber den muss man auch irgendwie stilllegen.
Ja,
das also stimmt. Das irgendwie sammeln können.
Nur um das zusammenzufassen, auch ein Bild, das ich auf die Seite stelle, auf den Blog stellen werde, ist ein Meme. Eine entzückende Fanmontage von einem Bild von Indiana Jones und River Song in den Ruinen von Petra 1933.
Sehr gut.
Aus dem Doctor Who-Universum rausgenommen,
mhm,
wo man eben anzeigt, dass River Song Zeitreisende ist, mhm, aber um anzuzeigen, dass sie eine richtige Archäologin ist, die großes Prestige hat, ist sie nicht beim Howard Carter oder beim Heinrich Schliemann, sondern sie ist beim Indiana Jones.
Ja.
Das heißt, ein nicht ganz realer, ein fiktiver Indiana Jones ist realer in der Archäologie als ein realer Archäologe.
Das finde ich lustig.
Was ein bisschen ein seltsamer Kontext ist.
Mhm. Naja, sagt viel aus, sagt viel aus.
Schon.
Also es ist sehr gut, einen Helden, auch wenn es ein Grabräuber ist oder so, nein, nicht generell Räuber ist, als ikonische Figur zu haben, wieso nicht?
Beziehungsweise wissen die Leute, was damit anzufangen.
Richtig. Hm. Solange sie dich nicht fragen, ob du schon mal Dinosaurier ausgraben hast, ist alles okay.
Ja, die Dinosaurier.
Das muss man dann ein bisschen erklären.
Ja, schon. Am Ende möchte ich noch einen Archäologie-Blog erwähnen, den zwei Kolleginnen von der Firma Novetus, wo ich auch arbeite, jetzt im Online-Standard rausgebracht haben,
ja,
wo es um das schwierige Verhältnis von Archäologie und Öffentlichkeitsarbeit geht, nämlich mit der Frage, was habt ihr denn schon gefunden?
Aha.
Was auch eine Frage ist, die man als Archäologe immer wieder von einer Ausgrabung kriegt.
Aha.
Und was natürlich auch dann immer impliziert, dass man eigentlich viel was finden muss, wenn man als Archäologe tätig ist. Und aha, deshalb ist es gut, wenn man Indiana Jones ist, weil der findet ja immer.
Der findet immer was.
Mhm.
Der sucht nach spezifischen Dingen auch immer, mhm, also der findet das auch. Aber auch gute Geschichten, fiktive Geschichten, wo man sich drin findet und verliert gleichzeitig.
Ah, sehr prosaisch, muss ich sagen.
Ja, ja, spannend. Einmal ein bisschen eine andere Folge, ein bisschen anders, aber auch sehr ikonografisch.
Mhm.
Und finde es schön, dass man das umlegen kann, auch auf fiktive Figuren, auf reale Figuren, auf göttliche Figuren, wo auch immer man sie findet. Danke fürs Podcast mit mir.
Bitte gerne.
Falls irgendjemand da draußen, der oder die uns gerade zugehört haben, Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf artefakte_erzählen@ae@gmx.at. Und sowieso generell überall im Internet unter Artefakte erzählen.
Und hören können Sie uns einerseits über den Blog, wo ich natürlich auch wieder die Fotos bzw. sonstige Abbildungen raufstellen werde. Und auch eine Verlinkung zur Literatur der heutigen Folge, was ein bisschen eine Werbung für einen eigenen Artikel ist, den ich geschrieben habe.
Ist in Ordnung. Ist okay.
Und hören, genau, das war's, wo man uns hören kann.
Wo Spotify. Wo hört man uns?
TuneIn, ja. Deezer, Woo. Google Podcast, hey. Player FM,
yes.
Podcaster.de,
Let's go.
Listen Notes,
mhm,
die aha, anderen merke ich mir einfach nie.
Und viele andere.
Genau, einfach uns suchen auf verschiedenen Plattformen. Ich weiß zum Teil gar nicht, wo wir überall gehostet werden.
Wir sind einfach so berühmt, fast so berühmt wie Indiana Jones und die Evelyn. Lassen wir den Jingle spielen. Der kann das ganz gut.
Genau.
Tschüss.
Ciao.